Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch Gottes Wort verkündigen zu dürfen. Es ist immer ein Privileg, Gottes Wort zu predigen. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich tue diesen Dienst gerne. Der Titel ist angeschlagen, Ezechiel oder Hesekiel, Vorläufer oder Vorbild auf Jesus und ein Vorbild im Ertragen von Widerstand, auch für uns Gläubige. So sprich zu ihnen, sagt Gott zu Hesekiel oder Ezechiel, dem Haus Juda. Sie sind im Exil, sie wurden deportiert, besiegt von König Nebukadnezar von Babylon und waren jetzt am Fluss Kebar, dort in ihrem Exil. Und dort soll Ezechiel als einer von ihnen, der auch gefangen geführt wurde, zu ihnen, zum Volk Gottes reden. Ein Teil von Israel oder von Juda ist immer noch in Jerusalem und der Tempel steht noch. Aber ein guter Teil, besonders die Oberschicht, wurde bereits weggeführt. Und Ezechiel wird jetzt beauftragt, zum Volk zu sprechen. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und eine Parallele aus dem Neuen Testament, die der Aussage der Predigt schon ziemlich nahe kommt, aus Hebräer Kapitel 12, die ersten Sätze dieses Kapitels. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkst an den, an Jesus, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Soweit der Text, der zu den folgenden Gedanken führen wird. Man sagt in der Regel, dass die Predigten etwas weiblich belastet wären. Es wäre viel von Liebe, von Freundlichkeit, von Vergebung. Alle diese eher weichen Eigenschaften wären sehr gut vertreten in den Predigten, aber die herausfordernden Aussagen des Wortes Gottes eher unbestimmt, sodass Männer sich in der Regel etwas weniger angesprochen fühlen würden. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Aber heute Morgen werden bestimmt auch harte Männer angesprochen werden. Diese Predigt ist schon eher auf der Fleischseite als auf der Milchseite. Aber ihr aus Fruttiger seid eine gestandene Gemeinde und ihr werdet das ganz bestimmt ertragen. Wir wissen es bereits aus dem Text. Juda ist am Ertrinken, am Untergehen, am Verlieren seiner Hauptstadt und seines Landes und seiner Identität. Sie sind ein Gutteil bereits deportiert im Exil. Und Ezechiel muss jetzt in seinem Buch Gericht über diesem Volk aussprechen. Gericht, um es zurück zu Gott zu rufen. Wenn man das Buch Ezechiel liest, ich dachte zuerst, ich will es euch empfehlen als Lektüre heute Nachmittag, aber bei diesem Mal ist es unmöglich, Ezechiel zu lesen. Er ist sowieso ein Buch, oder es ist ein Buch, das wenig gelesen wird, weil es einem bald zu viel wird. Wenn man alle diese Gerichtsandrohungen liest, dann erschauert man und sagt, ist das überhaupt möglich? Ist das Wort Gottes oder ist das irgendwie etwas anderes? Israel oder Juda, das Volk Gottes, steht schlecht da und wird in einem schlechten Licht porträtiert. In der Stadt, in Gottes Stadt, herrscht Übervorteilung, Ausbeutung, Verachtung, Versklavung. Juden beuten Juden aus, machen Juden zu Sklaven. Rücksichtslosigkeit, Götzendienst, grenzenloser Egoismus, ich und nur ich. Sexuelle Unmoral und Ausschweifung wird oder beherrscht diese Stadt. Das Volk Israel ist am Untergehen, aber es weigert sich, den Rettungsring zu ergreifen, den Gott ihm anbietet. Wer das Buch Ezechiel liest, dem wird viel zugemutet. Und ich möchte sagen, dass Gott uns Gotteskindern auch immer wieder relativ viel zumutet, auch an Schwierigkeiten im Leben, an Unvorhergesehenem, an Leid, an Krankheit, an Ausgrenzung. Aber die Bibel sagt ganz klar, all dies ist auch Teil des Lebens mit Christus. Und wem dies widerfällt, der sollte nicht erschrecken. Und nicht sagen, wo ist denn Gott? Denn Gott ist auch da und gerade, wenn es uns nicht so gut geht. Einige Fakten aus Ezechiels Leben. Luther übersetzt übrigens Hesekiel, aber vom Jüdischen her ist es Ezechiel. Er war der Ben-Busi, Sohn des Busi. Er wurde 25-jährig als Kriegsgefangener nach Babylon deportiert. 25-jährig, am Anfang seines, man kann sagen, seiner beruflichen Karriere. Ihm wurden also alle Hoffnungen genommen. Er war nämlich von Geburt ein Kohen, ein Priester aus einer Priesterfamilie, war vorgesehen, mit 30 Priester zu werden, in den Dienst einzutreten, und mit 25 wird er deportiert, weggeführt, und seine berufliche Zukunft fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Kriegsgefangener an einem Ort, den er nicht gewählt hat. Es ist möglich, dass Karrieren zusammenbrechen bei Gott. Wir beten für gute Prüfungen und für Erfolg und für Fortschritt und dass wir Positionen einnehmen können. Aber es gelingt nicht immer. Es kann sogar sein, dass Gott manchmal eine Karriere unterbricht, um etwas Besseres zu machen. Unschuldig kann man sagen, Ezechiel war nämlich einer jener, die in diesem Volk, das es wüst trieb, das Volk der Juden, erhielt zu Gott. Er war ein treuer Mann. Und wegen der Schuld seiner Mitbürger kam das ganze Volk unter das Gericht. Und auch die Frommen und die Tüchtigen, die zu Gott hielten im Land, kamen in diese Mühle von Gericht hinein. Das ist interessant und herausfordernd zu lesen. Interessant ist auch der Name. Er wurde nach Tel Abib verbannt oder dorthin geführt. Das ist in Babylon oder in Irak eigentlich, in der Nähe des Euphratstromes. Hier sind Ausgrabungen, die dort gemacht wurden und diese Siedlung der Juden noch aufzeigen. Tel Abib, heute kennt ihr Tel Aviv. Und Tel Abib und Tel Aviv ist eigentlich dasselbe, nur dass Tel Abib, das war in Babylon, der Ort, wo die Juden in Gefangenschaft waren. Und wenn im neuen Israel Tel Aviv gegründet wurde, dann ist es auch eine Anlehnung an diesen Ort der Deportation in Babylon. Tel heißt Hügel oder Schutthügel. Und wenn etwas zusammenbrach, wurde auf dem Schutt wieder etwas Neues aufgebaut. Und so war auf diesem Schutthügel Tel Aviv, Aviv kommt von Frühling eigentlich, auf dem Schutt soll etwas Neues erwachsen. Und wenn jetzt Ezechiel dort in Babylon ist, soll auch aus diesem Exil soll etwas Neues, Frühlingshaftes erstehen. So macht es Gott. Auf dem Schutt unseres Bankrotts kann Gott etwas Neues aufbauen. Darum, wer bankrott gegangen ist, hat immer auch Hoffnung, wenn er sich an Gott wendet. Er wurde dann im Exil mit 30 Jahren, 5 Jahre nach seiner Berufung, Wegführung, wurde er zum Propheten von Gott berufen. Und Gott hatte ihn jetzt nicht als Priester, oder brauchte nicht als Priester, sondern als Prophet. Und von seinem Dienst werden wir noch etwas hören. Interessant ist, auch Jesus wurde ja mit 30 in den Dienst gerufen. Und hat dann den Dienst begonnen. Und wie Ezechiel viel Widerstand, Widerspruch erlebte, so hatte auch Jesus viel Widerstand und Widerspruch erlebt. Und es ist möglich, dass wir Gotteskinder, die wir Jesus lieben, auch Widerspruch erleben, Widerstand, weil wir unbeirrt an Jesus festhalten, den wir so sehr lieben, dass wir sein Wort für wahr halten und sagen, was hier gesagt wird, das wird passieren. Und was das Wort Gottes mir sagt, das will ich auch tun und leben. Und wir leben alle in einer ziemlich gottlosen Zeit, in einer atheistischen Zeit. Und da braucht Gott Menschen, dich, uns alle, damit wir stehen und dieses Wort bewahren, nicht nur im Kopf, sondern dass unser ganzes Sein von Gott und seinem Wort redet. Ezechiel war verheiratet übrigens, hatte eine Frau, die hieß seiner Augen Freude. Die rabbinische Tradition berichtet übrigens, dass er circa 63-jährig in seinem furchtlosen Dienst als Prophet Gottes von einem israelitischen Fürsten getötet und gevierteilt wurde. Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, das Ende ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Etwas zum Charakter von Ezechiel. Er war eine starke, eine furchtlose Persönlichkeit. Vielleicht wären wir erschrocken, wenn wir ihm begegnet wären, ich weiß es nicht. Er hatte nicht das zarte Gemüt eines Jeremia, wie wir den Text gehört haben, im Lobpreis auch. Er hatte auch nicht von diesem edlen Charakter von Jesaja. Er war ein Haudegen. Er war ein Mann von innerer Festigkeit, von ausgeprägter Individualität. Ein Mann des Zweihänders, nicht des Degens oder des Floretts, des leichten Fechtens, sondern ein Mann, der zuschlagen konnte. Er war ein Mann aus Eisen. Und Eisen muss mit dem Hammer bearbeitet werden. Gott härtete und stellte Ezechiel für seinen außergewöhnlichen Dienst. Und obwohl Gottes Hammer, hat Ezechiel trotzdem ein Herz für die Schwachen und Armen in der Verbannung und auch in Jerusalem. Ezechiel, von Gott geformt und in diese harte Schule genommen, er arbeitete dann auch mit ähnlichen Instrumenten. Er wurde zum Hammer, um Israel zurückzubringen zu Gott. In Langes Bibelwerk kann man lesen, Ezechiel ist derjenige, der mit dem Hammer des Gesetzes zuerst die harten Herzen zerschlägt. Ein strenger und unerbittlicher Richter, aber in die offene Wunde Balsam gießt wie ein heilender Arzt. Ezechiel hatte auch eine Horde falscher Propheten gegen sich. Denn es war nicht ungewöhnlich, dass Israel und die Könige und die Fürsten Juda ihre Wege rechtfertigten, indem sie viele falsche Propheten um sich geschart hatten, die ihnen Erfolg und Gelingen in ihren Unternehmungen versprachen. Und da waren viele, die diesen korrupten Königen und Fürsten Erfolg und Segen versprachen, entgegen den Weissagungen Gottes. Und alle diese Propheten waren auch gegen Ezechiel, der ungeschminkt einfach Gottes Wort darlegte und sagte, wenn ihr so weiterfahrt, wird Gottes Gericht kommen. Und der Tag kam und Gott beschloss, das Gericht ist unabwendbar. Und Ezechiel sagte das unumwunden. Als Erinnerung, Jesus, weil wir ja immer auch von Jesus lernen wollen, wir sehen Ezechiel und dann wie Jesus, was er erlebte und dann auch, was es für uns bedeuten kann. Denn was ja Ezechiel erlebte und Jesus lebte, hat ja auch Relevanz und Bedeutung für uns. Jesus stellte sich auch gegen die Verantwortlichen seines Volkes, nicht gegen die Gesetze des Volkes. Er hielt sich an das Gesetz des Landes. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die das Volk regierten, der Sanhedrin, quasi das Parlament des Landes, die zum Teil unmögliche Beschlüsse fällten, was Gottes Reich betraf, hat Gott gesagt, ihr Nattengezüchter, hat sie ganz hart angesprochen manchmal. Jesus war nicht nur sanft und tröstend und tragend, das ist er alles auch. Aber Jesus konnte auch heftig werden, wenn es gegen Gott und gegen Gottes Geist und gegen Gottes Reich ging. Gott ist nicht so sanft und zart. Unser Gott ist kein Kuschelgott. Obschon ich manchmal den Eindruck habe, wir Gläubigen, wir haben Gott so immer in der Nähe bei uns und er hält alles fern von uns und wir gehen da sanft wie auf Watte, trägt er uns durchs Leben von Sieg zu Sieg und Erfolg zu Erfolg. So ist Gott nicht. Und viele unter uns können es bezeugen, dass wir auch Widerspruch erleben in der Welt. Widerstand erleben. lasst mich es so sagen, Gott braucht jedes seiner Kinder mit den Gaben und Fähigkeiten, die er ihm gegeben hat. Er braucht einen Jeremia, diesen zarten Mann Gottes, der unter seinem Dienst fast zerbrach. Er braucht einen Ezechiel, der ein Individualist war, ein Mann, der auch stark im Nehmen, aber auch stark im Geben war. Gott braucht alle Menschen. Nicht, dass jeder für alle die gleiche Botschaft hätte, aber Gott braucht die Vielfalt der Gaben seiner Kinder. Er braucht das sanfte Wesen, das du vielleicht hast. Er braucht aber auch das unzimperliche, harte, wie es bei Ezechiel ist, aber aus aufrichtiger Liebe, nicht aus Selbstsucht. Kurz etwas zur Berufung von Ezechiel. Ich weiß, dass Lukas Zaug, euer Gemeindeleiter, ja auch 4 Predigten zum Thema Ezechiel gepredigt hat, anfangs dieses Jahres. Und er hat ja über die Berufung auch gepredigt. Und darum wisst ihr das noch sehr gut, was er damals gesagt hat, wobei wir alle etwas vergessliche Hörer sind. Nach der Vision, in der er Gott auf dem Thron gesehen hat, dieses furchterregende Bild von Blitz und Donner, Lichtstrahl, Ezechiel stürzt zu Boden und dann spricht eine Stimme mit ihm. Gott verändert sein Leben, das Leben Ezechiels. Wer Gott gesehen hat, wie es Ezechiel sah, oder auch Jesaja, oder andere Männer und Frauen Gottes, der kann nicht unverändert bleiben. Als Ezechiel diesen Gott auf dem Thron, auf diesen 4 Wesen, auf den Flügeln ausgebreitet, sitzen sah und dieses Lichtspiel, Schatten, Blitz, Donner, das war eine gewaltige Vision, die er hatte und er dann an den Boden fiel. Wer Gott in seiner Heiligkeit und Größe gesehen hat, der kann nicht mehr leben, wie er früher gelebt hat. Der weiß, es gibt einen allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und er bestimmt über das Leben auch der Menschen. Und nach diesem doch furchterregenden, aber gewaltigen Bild, das er gesehen hat von Gott, dann begann Gott persönlich zu ihm zu reden. Der Geist Gottes kommt über diesen Ezechiel und er sendet ihn dann. Und in der Sendung sagt Gott, er sendet ihn wie unter Skorpione, unter anderem. Dann muss Ezechiel im Kapitel 3, bekommt er eine Schriftrolle von Gott oder von einem Wesen in die Hand gedrückt und dann muss er diese Schriftrolle, früher war ja der Text auf Rollen, auf Tier oder später auf Papyrus, Tierhaut oder Papyrus geschrieben und so eine Rolle bekam er zum Essen. Wort Gottes, er muss das Wort Gottes essen. Und es war süß, wie Honig in seinem Mund, sagt die Bibel. Also er sah Gott, er hörte seine Stimme und die Berufung und dann bekommt er das Wort zum Essen. Ich sage immer, jeder, der das Wort Gottes verkündigt, muss es zuerst selber essen, selber verinnerlichen, selber erleben. Wir können nicht Gottes Wort einfach so plakativ sagen, was Gott sagt, sondern Gottes Wort muss den Verkündiger zuerst selber berühren. Hier ein schlichtes Bild von dem Essen dieser Buchrolle. Und nach dem Essen dieser Buchrolle spricht Gott zu diesem Mann ein weiteres Mal. Er schickt ihn als Bote zu diesen Exilierten in Tel Abib oder in der Verbannung und sagt, gibt ihm den Auftrag für seinen Dienst. Das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht, wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamant gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, alle deine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren. Und geh zu den Weggeführten deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Sie mögen es hören oder nicht. Er bekommt den Auftrag, ungeschminkt Gottes Wort zu verkündigen. Ob es gehört wird oder nicht, das ist nicht mehr seine Verantwortung. Aber er soll das Wort Gottes aussprechen. Gott hat seine Stirne hart gemacht. Das war auch notwendig bei diesem glühenden Widerstand, der ihm vom Volk oder aus dem Volk entgegenschlug. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass auch von Jesus, dem Knecht Gottes, geschrieben steht in Jesaja: Doch Gott, der Herr, wird mir helfen, darum werde ich nicht zu Schanden werden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Auch Jesus. Und wir lesen dann im Neuen Testament von Jesus: Er wandte sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem. Er ging entschlossen auf das Kreuz hin. Entschlossen, diesen Weg zu gehen bis zum bitteren Ende. Zwar mit der Bitte: Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann ja, aber nicht wie ich will, sondern wie du will. Ezechiel beugte sich unter Gottes Wort und tat, was Gott ihm gesagt hatte, und ist ein Vorbild auf Jesus, der genau dasselbe getan hat. Er wusste, in Jerusalem wartet der Tod auf mich, aber er hat sich eingestellt: Ich gehe nun diesen Weg, den Gott mich sendet. In seiner Berufung wird Ezechiel auch zum Wächter gemacht. Er hat eine Warnfunktion. Gottes Kinder, du und ich, wir haben eine Warnfunktion. Auch Jesus warnte und sagte: Passt auf. Ezechiel bekommt mit auf den Weg, dass seine Botschaft nicht ankommen wird, die Menschen nicht auf ihn hören werden. Jesus musste das selber erleben, dass seine Predigt nur bei einer kleinen Zahl der Juden im Herzen ankam. Und der große Teil dann schrie, als er vor Pilatus war, ans Kreuz mit diesem Jesus: Wir wollen nichts mit dem zu tun haben. Eine kleine Schar Treuer, die Jünger, die Frauen und einige andere, wohl etliche andere, waren und hielten zu Jesus auch am Kreuz. Aber der Großteil des Volkes wollte nichts von Jesus wissen. Trotzdem musste Ezechiel immer wieder zum Volk Gottes reden und sagen: Gott will euch retten, er will euch helfen, hört doch auf ihn. Tag und Nacht streckt Gott seine Arme aus nach einem störrischen Volk. Darf ich sagen, Gott streckt seine Arme Tag und Nacht nach den Fruttigen aus, nach den Oberländern, nach den Schweizern, nach den Völkern der ganzen Welt. Er streckt seine Hand aus, er ruft durch sein Volk. Durch dich und mich ruft er hier in dieser Region: Kehrt um von eurem bösen Weg. Jesus sagt: Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Gott ist langmütig und geduldig. Im Gleichnis vom Feigenbaum, wo ja dieser Feigenbaum keine Frucht bringt, und dann es heißt, diesen Baum, den hauen wir um, er bringt sowieso keine Frucht. So manches Jahr gepflegt, so manches Jahr Dünger zugefügt. Und dann sagt der Gärtner: Jesus, wir hauen ihn noch nicht um, wir düngen ihn noch einmal, wir geben ihm noch eine Chance, vielleicht. Die Langmütigkeit Gottes, die ruft und ruft und ruft, auch in unserer Zeit. Die Menschen ruft, Gottes Liebe sichtbar machen, seine ausgestreckten Arme: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wisst ihr, die Tragweite der Gotteskindschaft zu entdecken mag erschrecken, aber wer die Herausforderung annimmt, erlebt trotzdem Freude, trotz Widerspruch und trotz Anfeindung. Darf ich es so sagen? Gott gibt, er gab Ezechiel zu seiner Lebensberufung die Kraft dazu. Und er gibt dir und mir, weil wir Gottes Kinder sind und sein Geist in uns wohnt, die Kraft, auch unserer Berufung gemäß zu leben. Und die dürfen von dieser Kraft nehmen. Die Zeit ist mir an den Boden gefallen und sie zerrinnt, und schauen, dass ich die Vorgaben einhalten kann. Zu seinem Predigtstil, zu Ezechiels Predigtstil. Er war ein multimedialer Mann. Er redete nicht nur, sondern er gab auch ganz starke Zeichen zum Sehen. Das seine Verkündigung war wirklich von Zeichen geprägt. Er benutzte Gegenstände und oft machte er sich selber zum Zeichen. Und seine Zeichenhandlungen bedeuteten sehr oft, dass er unter seiner eigenen Verkündigung litt. Der Verkündiger kann sich nicht von den Nöten verabschieden, wenn er über Nöte predigt. Mitleiden macht glaubwürdig, Besserwissen macht unglaubwürdig. Sein Predigtschwerpunkt: schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das hat er gepredigt. Es gibt nun viele Bilder und ich möchte nur einige wenige erwähnen, die ein Bild. Ich lese den Text dazu, eine Predigt von ihm. Der Geist Gottes spricht zu ihm: Du aber lege dich auf deine linke Seite und lege die Schuld des Hauses Israel auf dich. So viele Tage du so da liegst, so lange sollst du auch ihre Schuld tragen. Ich will dir aber die Jahre ihrer Schuld auflegen, für jedes Jahr einen Tag, nämlich 390 Tage. So lange sollst du die Schuld des Hauses Israels tragen. Und wenn du dies vollbracht hast, sollst du danach dich auf deine rechte Seite legen und sollst die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang tragen. Denn ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. Richte aber dein Angesicht und deinen bloßen Arm gegen das belagerte Jerusalem und weissage gegen die Stadt und siehe, ich will dir Stricke anlegen, dass du dich nicht wenden kannst von einer Seite zur anderen, bis du die Tage deiner Belagerung vollendet hast. Da kommt ein Mitleiden mit dem Volk. Heute völlig undenkbar. 430 Tage am Boden liegen. Lebensmittel rationiert als Bild, das über Juda Gericht kommen wird und sie kaum mehr zu essen haben. Und auch er 300 oder 430 Tage, 390 und 40 Tage seine Essensrationen beschränkt waren. Und so musste er liegen. Und er musste auf einen Ziegelstein Jerusalem zeichnen. Und er musste so ein Bollwerk errichten gegen die Stadt. Und so lag er. Und die Menschen von Jerusalem oder die Menschen auch im Exil sahen das und sie nahmen Anstoß an ihm. Er litt mit dem Volk. Er predigte nicht nur. Zusätzlich war er mit Stricken gebunden. Das war ein Zeugnis. Hey, kehrt um. Es ist spät auf der Uhr, die Gott gestellt hat. Ein anderes Bild, das ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Gott sagt: Und du Menschenkind, nimm ein scharfes Schwert und brauche es als Schermesser und fahr damit über dein Haupt und deinen Bart und nimm eine Waage, und teile das Haar. Ein Drittel sollst du mit Feuer verbrennen, mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung um sind. Ein anderes Drittel nimm's und schlag's mit dem Schwert ringsum. Das letzte Drittel streue in den Wind und ich will hinter dir her das Schwert ziehen. Nimm aber ein klein wenig davon und binde es in deinen Mantelzipfel und nimm noch einmal etwas davon und wirf es ins Feuer und verbrenne es. Davon soll ein Feuer ausbrechen über das ganze Haus Israel. Das sind Bilder, die wir nur schwer verstehen können. Das Volk Gottes hat es grauenhaft getrieben. Schlimmer als seine Nachbarsvölker. Gott hatte Juda zum Vorbild gemacht für die Völker in der Umgebung. Und das Volk Gottes hatte sich schlechter entwickelt als die Völker rings um Juda und Israel. Und sie trieben es wüster als die Heidenvölker. Und wir wissen es, dass das Gericht Gottes auch immer wieder beim Volk Gottes anfängt. Wir müssen zurechtgebracht werden. Von Jesus heißt es in Jesaja 50 voraussehend: Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen. Meine Wangen, mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und vor Speichel. Was ist Jesus widerfahren, als er dann den Weg zum Kreuz ging? Noch ein letztes Bild, bevor ich dann zu den Schlussbemerkungen komme. Auch das unverständlich, aber es ist Wort Gottes, darum sage ich es. Ich habe noch nie darüber gepredigt und werde es auch wohl nie tun, aber Ezechiel verlor seine Frau im Auftrag für Gott. Nicht nachzuvollziehen. Er war verheiratet und Gott hat ihm dann im Kapitel 24 gesagt, dass er die Zerstörung des Tempels, der Tempel war das absolute Heiligtum der Juden, obschon sie so gottlos lebten, war der Tempel für sie das A und das O, das Ein und das Alles. Und sie sagten, solange der Tempel unter uns ist, die Wohnung Gottes, denn wir sind ja Gottesvolk, kann uns nichts Schlechtes widerfahren. Da sind wir unter dem Schutz Gottes. Und der Tempel wurde dann sehr bald zerstört, hier während der Zeit von Ezechiel im Exil. Und am Tag, als Ezechiel den Zerbruch oder die Zerstörung des Tempels weissagen musste, da sagte Gott, an dem Tag wird deine Frau sterben. Gott sagte, ich will dir deiner Augen Freude nehmen. Er verlor seine geliebte Frau am selben Tag, als Gottes Plan der Zerstörung des Tempels in Jerusalem angekündigt werden musste. Das erschauert mich. Wir verstehen Gott nicht, müssen wir uns nicht. Gott ist viel größer als unsere Vorstellungen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist mein Trost, mein Halt. Jesus sehen und dann den Vater erkennen. Jesus, der sein Leben am Kreuz lässt, weil er uns so sehr liebt. Uns die Bosheit nicht anrechnet, sondern uns vergibt, uns wiederherstellt, zu seinen Kindern macht, zu Geliebten. Wir seine Braut werden, die wir alle ein illustres Leben in der Vergangenheit lebten und vielleicht sogar heute nicht alles zum Besten bestellt ist. Sein Liebstes starb, wurde von Gott heimgeholt. Und so würde auch das Liebste der Juden, der Tempel, zerstört werden. Er durfte nicht öffentlich trauern, keine Totenklage halten, weil auch die Juden keine Zeit haben würden, Totenklage über den Tempel zu halten, weil das Unheil über sie kommen würde und sie dann endgültig weggeführt werden müsste. So würde der Tempel, die liebliche Stätte der Juden, zerstört werden. Und sie würden keinen Raum für Trauer haben, sondern deportiert werden. Predigt kann ganz schön herausfordernd sein. Und Predigt hören genauso natürlich. Ich weiß nicht genau, was du mit all diesen Aussagen machen wirst nach dieser Predigt. Aber das Ziel jeder Predigt muss es sein, Gott zu begegnen, ihn zu sehen, von ihm angesprochen, gesegnet und vielleicht auch zurechtgebracht zu werden. Ich wünsche mir immer den Segen, aber manchmal brauche ich auch Zurechtweisung. Und Gott schenkt mir auch Zurechtweisung. Schlussgedanken, Christus ist auch im Buch Ezechiel. Circa 20 Mal bezieht sich Jesus in seinem Leben auf das Buch des Ezechiel. Das ganze Buch weist auf Gottes Langmut und Geduld hin. Und Jesus sagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. In Ezechiel Kapitel 34 sagt Gott, ich muss das Schicksal meines Volkes wieder selber in die Hände nehmen. Er delegiert es an die Priester und er sagt, denn so spricht der Herr, siehe, ich will meine Herde selbst, sie will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie retten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Die Hirten Judas und Israels hatten total versagt. Und Gott sagt, ich nehme mich jetzt dieses Volkes selber an. Ich will es weiden, ich will die Mutterschafe tragen, ich will sanft und liebevoll mit ihm umgehen und nicht ausbeuten, wie es die anderen im Volk getan haben. Jesus, der gute Hirte, erscheint auch in diesem schwierigen und anspruchsvollen Buch Ezechiel durch alle Seiten hindurch. Und dann eines der zentralen Kapitel auch, eines der hoffnungsvollsten Kapitel überhaupt in der Bibel, auch in Ezechiel, in diesem Propheten aus Eisen und Feuer. Zuerst Tod, soweit das Auge reicht. Bild auf Juda, geistlich tot, tot soweit das Auge reicht. Dann aber durch Zusammenarbeit. Ezechiel muss zu diesen Knochen, zu diesen Schädeln sprechen. Der Geist Gottes kommt. Es geschieht ein Wunder. Das halsstarrige Volk erlebt seine Wiederherstellung. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch hineinbringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Die Bibel sagt, Gott kann schlagen, Gott macht aber auch lebendig. Einige Schlussfolgerungen. Aufrichtige Jesus-Nachfolge bringt auch Ausgrenzung und Widerspruch in mein Leben. Nicht alle sind einverstanden mit dem Glauben an Jesus Christus. Und wer von Jesus spricht, erlebt Widerstand. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Erleben wir noch Ausgrenzung? Oder haben wir uns so sehr angepasst als Gläubige? Geht es nur noch um Erfolg? Oder wissen wir, dass Gotteskindschaft sehr, sehr anspruchsvoll sein kann, Leiden mit sich bringen? Paulus oder Petrus sagt, freut euch, dass ihr mit Christus leiden dürft, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Das ist eine unbequeme Predigt. Ich predige sie gar nicht gerne. Das Leben Ezechiels, das Leben Jesu, malt es uns vor Augen. Unannehmlichkeiten wegen des lebendigen Glaubens an Jesus Christus sind nichts Außergewöhnliches, sondern können sogar die Regel sein. Jesus, er sagt dieses Wort, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Da muss ich mich fragen, will ich noch Jünger Jesu sein? Das kann teuer werden. Wisst ihr, wir haben leider um Christi willen aus unserem frommen Denken ausgeklammert. Wir wollen glauben ohne Leiden. Die heutige Predigt will uns Mut machen. Vor dem Unangenehmen, um Christi willen, nicht zu fliehen. Ich denke, dass unsere Leiden weit davon entfernt sind, von den Leiden eines Ezechiels oder eines Jesus oder eines Paulus oder Petrus. Zur Erinnerung von den 12 Aposteln weiß man von Elfen, dass sie hingerichtet wurden. Diese Helden Gottes, alle haben ihr Leben für Jesus Christus hingegeben. Darum Hebräer 12, wie wir es am Anfang gelesen haben. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Dazu werden wir im Gebet Zeit haben, denke ich. Oder noch dieser letzte Satz aus Römer Kapitel 8. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir sind aufgefordert, schlicht und einfach das Leben nicht nur vom Diesseits anzuschauen, sondern auch vom Jenseits, von der Ewigkeitsperspektive her. Ich möchte im Besonderen auch junge Menschen ermutigen, nicht nur Karriere, nicht nur Erfolg. Jesus-Nachfolge bedeutet auch Opfer, Hingabe, ein Durchkreuzen seiner eigenen Pläne und den Weg gehen, den er uns führen will. Dazu wünsche ich uns allen den Mut und die Kraft und die Gnade, dass wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Wir müssen nicht erschrecken, wenn nicht alles so geht, wie wir uns das vorstellen. Wenn Krankheit über uns kommt, wenn Tod über uns kommt. Gott hat den Tod besiegt. Es kommt eine Zeit, da wird alles herrlich sein. Aber wir sind auf dieser Welt und hier sollen wir Glauben halten, treu sein, den Lauf laufen, damit uns die Krone der Gerechtigkeit am Ende von Jesus Christus geschenkt wird. Die wünsche ich euch allen. Seid gesegnet im Namen von Jesus Christus. Ich möchte noch zum Schluss ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, dein Wort hat unangenehme Seiten, die mich das fürchten lernen. Aber dein Geist spricht zu uns und sagt uns, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, dass unsere Hände, unsere Leben in deinen Händen geborgen sind, du die Hand über uns hältst. Und du bist den Weg des Leidens vorangegangen. Und wenn du uns manchmal den Weg durch Leiden und durch Widerspruch führst, so gibst du uns auch die Kraft dazu. Und mach uns bereit, dass, wenn du einmal rufen wirst, wir sagen, komm, komm, Herr Jesus, wir sind bereit. Wir haben den guten Kampf gekämpft, haben Treue gehalten. Wir freuen uns, zu dir zu kommen. Danke, Herr Jesus. Sei gepriesen. Amen. Amen.